Willkommen beim Podcast der Deutschen Rheuma-Liga. Moderatorin, Buchautorin und Botschafterin der Rheuma-Liga Milka Loff-Fernandes und die Rheumatologin und Wissenschaftlerin Dr. Hasselief Räbel lassen Betroffene zu Wort kommen. Heute erzählt Britta:
Rheuma ist jünger als du denkst.
Hallo und herzlich willkommen bei Milka und Doc Hasseli hören zu. Mein Name ist Milka und der Esel, der nennt sich immer zuerst. Ich bin im rheumatischen Sinn wirklich ein Esel, denn ich habe keine Ahnung. Vor einiger Zeit war ich als Moderatorin auf einer Veranstaltung der Deutschen Rheumaliga eingeladen und wusste bis dahin nichts oder zumindest ganz, ganz wenig über Rheuma. Ich durfte dort jedoch sehr viele inspirierende Menschen kennenlernen, die es ganz offensichtlich schaffen, trotz ihrer schweren chronischen Erkrankung nicht ihren Lebensmut zu verlieren. Die sich nicht von ihrer Krankheit ihr Leben klauen lassen. Die nicht nur über die Unzulänglichkeiten des Gesundheitssystems jammern, denen Menschen mit chronischen Krankheiten in besonderem Maße ausgesetzt sind, sondern Menschen, die sich aktiv und erfolgreich dagegen stemmen und etwas dagegen tun. Und ich habe ganz schnell verstanden, dass es hier ganz viele Schnittmengen gibt mit den Themen, die mich selbst umtreiben. Mentales Empowerment, Resilienz und ein offener und mutiger Umgang mit oft tabuisierten und schambehafteten Themen rund um das ganzheitliche Thema Gesundheit. Wie ich zu diesen Themen gekommen bin, das ist eine lange und andere Geschichte, die wir vielleicht in einer anderen Folge noch einmal ausbreiten können. Aber heute freue ich mich extrem, hier zu sein und zuzuhören, wenn RheumatikerInnen sprechen und Doc Hasseli unglaublich gute, fundierte, wissenschaftliche Antworten gibt. Hallo Rebecca.
Ja, vielen Dank, Milka, für die einleitenden Worte und auch vielen Dank für deinen Einblick, wie du zur Rheumatologie gekommen bist. Das führt auch so ein bisschen zu meinem Weg in die Rheumatologie, und zwar einer Person, die einen das Fach bzw. das Thema nahebringt. Bei mir war das damals im Studium ein sehr engagierter Dozent aus der Rheumatologie. Ich war damals im 7. Semester, also noch mitten im Studium, und hatte eigentlich von der Rheumatologie überhaupt keine Ahnung und wollte im Rahmen eines Praktikums gerne an ein Krankenhaus, wo es vor allen Dingen um die Kardiologie geht, also wo das Herz im Fokus steht. Und Herz ist ja auch so der Mittelpunkt des Körpers, denkt man, ne? Und man kennt es aus den Filmen Herzinfarkte, alle Notfälle werden irgendwie mit dem Herz assoziiert. Und dementsprechend war ich ein bisschen, ja, enttäuscht, als ich dann der Rheumatologie erstmal zugeteilt worden bin, aber hatte dann Glück im Unglück, weil dieser Dozent war so engagiert und so leidenschaftlich in seinem Fach, dass er mich da wirklich mitreißen konnte, nicht nur mich, auch die anderen Teilnehmer des Praktikums, sodass ich dann das Interesse an der Rheumatologie gewonnen habe und dann nach und nach auch erfahren habe, wie spannend das Fach ist. Mein Ziel war es dann im Verlauf, dieses Interesse und auch diese Leidenschaft, die mir damals übertragen worden ist, an die nächste Generation zu geben. Einmal an meine Studierende, aber auch an meine Assistenzärztinnen und Ärzte. Und ich hatte erst gestern ein Gespräch mit einer Freundin, und mir ist dann aufgefallen, dass 40% meiner Doktorandinnen und Doktoranden in der Rheumatologie gelandet sind. Also scheine ich diese Leidenschaft weiterzugeben, was mich unheimlich freut.
Das glaube ich 100% und sofort, wenn ich dich immer reden höre. Aber eine Frage habe ich dennoch. Du bist Ärztin und gleichzeitig auch Wissenschaftlerin. Ich frage mich ein bisschen, wie das zusammengeht. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also ich bin Ärztin bzw. Rheumatologin am Universitätsklinikum in Münster in der Rheumatologie und forsche eben, um herauszufinden, wie man erstens rheumatische Erkrankungen besser behandeln kann und auch herauszufinden, wie Rheumaerkrankungen überhaupt entstehen. Und der Impulsgeber bzw. die Impulsgeberinnen für meine Forschungsideen sind meine Patientinnen und Patienten. Das heißt, ich behandle sie und kriege vielleicht die eine oder andere Erkrankung nicht gut gelöst bzw. nicht gut behandelt und versuche dann im Rahmen meiner Forschungsprojekte herauszufinden, wo denn der Schuh genau drückt und ob wir vielleicht Erkenntnisse gewinnen können, die wir dann schlussendlich in die Patientenversorgung übertragen können. Also das geht für mich Hand in Hand. Meine Patientinnen und Patienten sind meine Impulsgeber für meine Wissenschaft. Gesellschaft. Und ohne die Patientenversorgung, ohne meine klinische Tätigkeit, hätte ich gar nicht auf dem Schirm, wo es überall Defizite gibt in der Versorgung von Patientinnen und Patienten.
Von den Defiziten hast du eben gerade gesprochen. Und zwar hast du gesagt, dass 40% deiner Studenten in die Rheumatologie gehen. Es gibt allerdings immer noch einen großen Mangel an Rheumatologen in Deutschland. Was ist es denn, was diese 40% deiner Studenten mitnehmen, abgesehen von deiner, ja, von deinem Esprit, von deiner Begeisterung für Rheuma? Was ist es denn, was Rheuma eigentlich für Ärzte und für Forscher so spannend macht?
Das Besondere ist, dass in der Rheumatologie vor allen Dingen in den letzten Jahren unheimlich viel passiert ist. Wir haben sehr viel erfahren, wie Rheumaerkrankungen entstehen. Wir haben ganz neue Therapieoptionen dazu bekommen, die neue Möglichkeiten bieten. Und was noch spannender ist, dass wir kein einzelnes Organ behandeln, wie zum Beispiel der Kardiologe oder die Kardiologin, wo es nur ums Herz geht, oder die Neurologen, wo es ums Nervensystem geht, sondern wir behandeln den ganzen Körper. Also wir müssen wirklich systemisch denken. Dabei beachten, dass Rheumaerkrankungen auch Organe betreffen können, dass Rheumaerkrankungen sich ganz verschieden präsentieren können, wie so ein Chamäleon sein können teilweise, und dass wir deswegen unsere Ohren wirklich spitzen müssen bei der Befragung der Betroffenen, um herauszufinden, ob wirklich Rheuma dahinter steckt. Man muss hervorheben, rheumatische Erkrankungen bzw. entzündlich-rheumatische Erkrankungen betreffen nur 1 bis 2% der Bevölkerung, zum Glück. Deswegen ist es wichtig, herauszufinden, ob nicht vielleicht doch was anderes dahinter stecken könnte, weil natürlich die Differentialdiagnosen oft viel wahrscheinlicher sind. Also wir müssen schon breit denken. Wir müssen auch ein breites Wissen mitbringen, und das ist das Spannende, und dabei uns vor Augen halten, wie komplex das Immunsystem ist, ne? Das Immunsystem haben wir überall in uns. Das Immunsystem, es funktioniert optimal in der Regel, und bei wenigen Patienten oder bei wenigen Betroffenen funktioniert es nicht optimal. Und wo dieser Fehler liegt, das ist unsere Aufgabe herauszufinden, wo der Schuh drückt, um eben die bestmögliche Therapie dann empfehlen zu können.
Man muss also wirklich gut zuhören können und auf die Bedürfnisse der PatientInnen eingehen können. Und weil Rheuma so individuell ist, werden wir heute auch einfach individuell uns an einzelnen Menschen orientieren. Wir werden mit Menschen sprechen, du und ich, du aus deiner großartigen Sicht auf die Welt der Rheumatologie und ich mit meinem Froschhirn. Und dann werden wir mit einzelnen Menschen sprechen. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Milka und Doc Hasseli hören zu, weil darum geht's. Ich werde weitestgehend die Klappe halten, denn wir haben tolle, tolle Gäste hier. Und unsere erste Gästin ist jetzt 28 Jahre alt. Die ersten Symptome wie schmerzende Gelenke begannen etwa im Alter von 12 Jahren. Und so wie du eben gerade gesagt hast, war es sehr schwer herauszufinden, worum es sich bei ihr dann tatsächlich handelt. Dass es eine juvenile idiopathische Arthritis ist, das hat sehr lange gedauert, bis man das herausgefunden hat. Das ist die häufigste Form von Rheuma bei Kindern, aber an Rheuma denkt man bei Kindern offensichtlich nicht sofort, oder? Rebecca?
Genau, so ist das. Also wenn man den Begriff Rheuma hört, und so ging es auch damals mir im Studium, dann denkt man häufig an Personen höheren Lebensalter und dass in der Regel einfach nur Gelenke betroffen sind. Dass das aber wirklich verheerend verlaufen kann, dass Kinder betroffen sein können, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen freut es mich ganz arg, dass unser heutiger Gast uns einmal auch das Bild des Kinderrheumas darlegen wird, welche Herausforderungen das auch mit sich bringt, und wie schwierig es ist, auch im Kindesalter diese Beschwerden, die ja bestehen, auch zu verbalisieren.
Und Rheuma ist heute immer noch ihr Thema, auch mit 28. Sie ist natürlich kein Kind mehr, eine junge und ganz wunderbare Frau, mit der ich schon einmal die Ehre hatte zu sprechen. Britta, Rheuma ist jünger, als du denkst. Und ich denke gerade an dich. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Boah, was für eine Überleitung auch. Nein, ich freue mich auch, dass du da bist, weil du erzählst immer so großartige Sachen aus deiner Welt. So. Und an eine Sache habe ich gedacht, ne? Also ich habe ja vorhin eingeleitet mit dem Loch in meiner Socke. Und gerade wenn man ein Kind ist, dann lebt man ja eigentlich eher mehr im Moment. Und diese Momente waren halt irgendwie immer mal wieder durchtränkt durch deine Erkrankung. Und ich frage mich gerade, wie sich das wohl angefühlt hat für dich?
Ja, es ist tatsächlich, wenn ich so zurückdenke in meine Kindheit, war ich irgendwie immer dieses Kind, was immer irgendwas hatte. Dieses Kind, das irgendwie immer ein dickes Knie hatte, das irgendwie ein Verband um den Arm hatte, das irgendwie gehumpelt ist oder irgendwas hatte. So. Aber für mich war das irgendwie immer so, ja, es war halt da, aber ich habe mich immer so gefragt, so, warum bin ich immer die eine? Also ich meine, man kennt das, dass sich einer mal einen Arm bricht oder ein Bein bricht, aber der hat dann einmal was. Aber ich war immer dieses Kind, was immer irgendwie dieses Pech hatte. Und das war irgendwie komisch.
Ja, komisch für dich, aber auch komisch für alle anderen, weil ich glaube ja, dass dann auch die Kinder, die mit dir gespielt haben ja auch gedacht, naja, die hat halt irgendwie wieder was. So, was macht man denn damit oder wie gehen andere Kinder mit einem da um?
Das ist halt unheimlich schwierig, vor allem wenn man noch nicht besagen kann, woran das liegt. Ich fand es viel, viel einfacher, als ich irgendwann so mit 16 meine Diagnose hatte und sagen konnte, hey, ich habe eine Erkrankung, die heißt Rheuma und daran liegt das. Damit können, zumindest sage ich mal, in dem Alter, in dem ich diagnostiziert wurde, dann viele Leute schon eher umgehen. Aber auch da trifft man immer wieder auf doch wirklich Unverständnis, weil man muss es halt so sehen, ja, ich humpel, aber ich habe jetzt kein Gips ums Bein. Das heißt, diese Erkrankung, die ist ja auch unsichtbar. Und da trifft man dann häufig auf so ein, oh, die simuliert doch, oder die will nur Aufmerksamkeit, oder oh, die will nur in der Klausur länger schreiben dürfen, weil sie jetzt eine Schreibzeitverlängerung bekommt. Und das ist halt, ja, dieses Schwierige, das gebrochene Bein bei einem Kind, das sieht man. Aber diesen Rheumaschub, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht einen geschulten Blick dafür hat, das wird man ja nicht unbedingt sehen.
Und als Kind möchte man ja eigentlich auch nur eine Sache, und zwar gerade als Jugendliche auch, ne? Nicht auffallen, oder?
Genau. Ganz genau. Und das war halt immer wieder so dieses Ding, so man fiel halt irgendwie immer auf. Und irgendwie war man dann irgendwann, ich meine, es waren bei mir halt bestimmt so 4, 5 Jahre ab den ersten Symptomen, bis ich eine Diagnose hatte. Und irgendwie, ja, so eine Diagnosestellung ist ja nichts Tolles, aber irgendwie war es so für mich tatsächlich so ein kleiner Befreiungsschlag, weil es für mich so dieses war so, okay, es gibt mindestens so einen Grund dahinter und jetzt können wir irgendwie was dagegen machen, damit ich halt nicht immer die bin, die da rumhumpelt.
Ja, aber gleichzeitig bist du dann ja auch diejenige mit der unheilbaren Krankheit.
Ja, aber ich glaube, so als Kind, Jugendliche im ersten Moment nimmt man dieses Wort chronische Erkrankung noch nicht so dramatisch wahr, so unter Motto, das geht jetzt nie wieder weg. So im ersten Moment muss ich wirklich sagen, dann für mich im Fokus, okay, ich habe hier irgendwas, was seit Jahren immer wieder auftaucht und immer wieder blöd ist. Und wenn etwas einen Namen hat, dann kann man es ja in der Regel auch behandeln. Und das stand für mich tatsächlich in der Situation im Vordergrund.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Britta auch aufgreift, ne? Dieses, dass das nicht von heute auf morgen auf einen Schlag kommt mit 100 km/h, sondern es ist mal da, dann ist es mal wieder weg, dieses Schubartige, dann tritt es auf, wenn man gerade irgendwie den Schulsport hat, ne? Sodass dann auch vielleicht das Ganze damit assoziiert sein kann, dass ja die anderen das interpretieren, da will jemand nicht am Schulsport vielleicht teilnehmen, ne? Weil man
Ganz
auch
genau.
das nicht einem ansieht, ja. Und die Schwierigkeit, das zu verbalisieren, dann wird ja auch oft noch das Wort benutzt, es können ja auch Wachstumsschmerzen sein. Vollkommen richtig, das ist ja viel, viel häufiger als zum Glück die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Aber nichtsdestotrotz haben die betroffenen Kinder und Jugendliche heute noch eine Verzögerung der Diagnosestellung, weil eben die Beschwerden so verschieden sind und weil sie peu à peu auftreten und man sich auch daran gewöhnt. Ne? Britta, wenn du dich mal so dran erinnerst, ne? So ein Tag, wo mal die Schmerzen so ganz bisschen dran war, der, also da hast du dich schon dran gewöhnt gehabt. Ne? Das ist ja nichts, was, womit du dich dann nicht arrangiert hast. Ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch bis heute so. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie bei jedem Rheumapatienten oder jeder Rheumapatientin, dass man irgendwie wahrscheinlich mit einem gewissen Grundlevel an der Symptomen rumläuft, wo andere wahrscheinlich irgendwie sagen würden, oh, da stimmt was nicht. Und ich sage so, hey, heute ist doch ein super Tag. Das ist, man lernt halt mit den Dingen umzugehen.
Mitglied sein in der Rheuma-Liga hat viele Vorteile. Ob Bewegung, Begegnung oder Beratung. Wir haben das passende Angebot für junge, mittelalte und ältere Menschen mit Rheuma und Eltern von betroffenen Kindern. Schauen Sie vorbei auf rheuma-liga.de/Mitgliedschaft. Wir freuen uns auf Sie.
Ich frage mich jetzt gerade, wie das ist für die Eltern. So. Also wenn jetzt ich ein Kind habe und dieses Kind äußert immer mal wieder, okay, ich habe Schmerzen hier, ich habe Schmerzen da, mein Knie wird dick und so weiter und so fort. Und ich kann das wirklich nicht einordnen. Was ist das für eine Situation, beziehungsweise wie kann ich denn, ja, Also ich bin so zwischen Panik und ist doch alles halb so wild. Und wie jongliert man dadurch? Wie kann man Eltern unterstützen in der Diagnosezeit quasi ihr Kind bestmöglich zu begleiten? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Was haben deine Eltern zu dir gesagt, irgendwie, wenn du gesagt hast, das hat jetzt irgendwie gerade wieder wehgetan?
Also ich hatte halt immer das Glück, dass ich eine Mutter habe, die selber auch Krankenschwester ist. Das heißt, sie hatte zumindest, sage ich auch mal, so ein bisschen so einen medizinischen Background, dass sie viele Dinge einordnen konnte. Und ich glaube aber schon, dass es, also wir sind ja viele Jahre von Arzt zu Arzt gelaufen und waren dann meistens bei einem Orthopäden. Der hat dann wieder irgendwo Cortison reingespritzt. Und ich stelle mir vor, dass, also das hat ja die Symptome erstmal gelöst. Das hat nicht die Grunderkrankung irgendwie behandelt, aber das entzündete Knie ist dann erstmal weggegangen. Und ich stelle mir das unheimlich frustrierend vor, weil du versuchst ja immer alles zu tun und es kommt irgendwie immer wieder, wie so ein Bumerang. Es ist kurz weg und dann kommt der Bumerang wieder und holt dich wieder ein. Und ich engagiere mich ja auch viel in der Deutschen Rheumaliga und habe dann eine Zeit lang auch so Elternseminare mitgegeben und war da auch so verschiedenen Wochenenden mit. Und das ist, ich glaube, das ist egal, ob das in der Diagnosestellung ist oder irgendwie im Verlauf. Also das ist, glaube ich, unheimlich schwierig irgendwie, ja, damit umzugehen und damit irgendwie jegliche Fragestellung irgendwie im Leben so eines Kindes da irgendwie unter diesem Aspekt des Rheumas zu sehen. Und gerade zum Beispiel dieses Thema, ich sag jetzt mal nicht so Helikoptereltern, aber vielleicht, dass man vielleicht doch mehr so einen beschützenden Status einnimmt, weil man ist ja so dieses kranke Kind irgendwo immer.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch ein super schwieriger, finde ich persönlich, Moment so der Abnabelung, weil man als chronisch krankes Kind natürlich schon mehr irgendwie in eine Verbindung mit seinen Eltern hat, weil man diesen Punkt hat, wo sie einen irgendwie immer beschützen wollten und immer mit einem durch diese Therapien gegangen sind. Das ist auch ein unheimlich wichtiger Punkt.
Gab es denn Sachen, die du nicht machen durftest oder konntest, irgendwie wegen deiner rheumatischen Erkrankung?
Bei mir war das zum Beispiel, damals als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich Ballett getanzt. Und da war so die erste Aussage von den Ärzten, nee, das geht jetzt nicht mehr. Also das geht nicht, das ist ganz schlecht für die Gelenke. Ich habe irgendwann so ein bisschen so eine Einstellung entwickelt, ich probiere es halt mal und ich gucke halt, wie weit es für mich funktioniert und habe dann auch wieder eine Zeit lang getanzt. Ich hatte jetzt nie was, wo meine Eltern gesagt hätten, nee, das darfst du nicht. Weil die waren immer so, mach alles, was geht. Und ich selber lebe auch so mit dieser Einstellung, ich mache halt, was ich will und entweder geht's gut oder mein Rheuma sagt am nächsten Tag, du, hey, war nicht so die coole Idee. Aber häufig, wenn mein Rheuma das sagt, war es das am Tag vorher wert. Dann habe ich irgendwas Cooles gemacht, dann geht es mir vielleicht mal einen Tag nicht so gut. Aber natürlich sollte man, also ich sehe Rebecca wahrscheinlich da gerade schon große Augen bekommen, natürlich auf sich und seinen Körper hören und entsprechend verhalten. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, wenn man sich da jetzt selber zu sehr einschränkt, dann kriegt man da ja auch noch so ein zusätzlich negatives Mindset. Und ich glaube, das macht die Sache irgendwie noch schlimmer.
Rebecca, wie groß sind deine Augen tatsächlich?
Nein, um Gottes Willen. Also ich sage immer den Patienten, es ist ja schön und gut, wenn ich hinter meinem Schreibtisch irgendwelche Prozedere oder Vorgehen festlege, die aber mit dem realen Leben nicht immer umsetzbar sind. Also dann bringt es uns beiden nicht. Und mir ist es wichtiger, dass die Patienten dann auch ehrlich sind und sagen, wo jetzt der Schuh drückt, beziehungsweise was möglich ist und was nicht. Also ich finde, Britta hat alles vollkommen richtig gemacht. Und der Satz, ich probiere es einfach mal und wenn es funktioniert dann und es mir hilft, ne, dann ist das gut. Und wenn es nicht klappt und ich das nicht schaffe, dann ist auch in Ordnung. Aber zumindest hat sie dann nicht das Gefühl, dass sie es nicht machen darf, sondern dass sie es probiert hat und es hat ihr vielleicht nicht geholfen oder es hat ihr geholfen. Dementsprechend vollkommen richtig. Hinzu kommt, dass Britta natürlich den Vorteil hat, dadurch, dass die Mutter selbst auch im Gesundheitswesen tätig ist, dass sie da auch ein offenes Ohr hat und auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Aber es gibt ja auch Eltern, die mit dem Gesundheitswesen nichts zu tun haben. Und wir haben ja hier beim Kinderrheuma auch wirklich sehr seltene Erkrankungen. Dementsprechend ist es schwierig zu sagen, dass die Eltern immer so reagieren sollen oder immer so. Ne? Das kommt auch auf den Typ der Eltern drauf an. Und manche haben dann leider die Problematik, dass natürlich, weil die Schmerzen immer wieder auftreten, man vielleicht nicht gleich auf die Idee kommt, dass das Rheuma ist, dass dann dem Kind suggeriert wird, dass das eher eine psychische Ursache hat und die Eltern das dann auch akzeptieren und vielleicht es untergeht, dass doch irgendwas anderes dahinter steckt. Und also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung kann das kippen. Und dementsprechend ist es unsere Aufgabe hier und zu dritt, Milka, Britta und ich, dass wir eben dafür sensibilisieren, dass nicht immer alle Schmerzen irgendwie psychisch, vor allen Dingen auch nicht bei den Kindern, nicht immer psychisch bedingt sein müssen, weil sie sich von Sportunterricht drücken wollen zum Beispiel, sondern dass auch vielleicht eine andere Ursache dahinter stecken kann und dass auch seltene Erkrankungen in Frage kommen können.
Und wenn Sie jetzt zu Hause Eltern sind und Sie haben Fragen oder Sie haben Sorgen oder Sie haben weitere, ja, Dinge, die Sie an Ihrem Kind beobachten und das Kind könnte Rheumatikerin, Rheumatiker sein, dann holen Sie sich Hilfe bei der Rheumaliga. Dafür sind wir von der Rheumaliga und ich schließe mich jetzt hier mit ein, da. So, Britta, wo bist du denn heute? Was ist aus dir geworden? Beste Frage.
Das sind die ganz hochtrabenden Fragen. Nein, also ich bin mittlerweile 28, ich bin mittlerweile aus dem Kinderrheuma raus, obwohl man ist aus dem Kinderrheuma ja nie raus, weil die Diagnose tatsächlich bleibt. Also ich laufe mit 28 auch noch mit einer juvenilen Arthritis rum und habe mittlerweile mein Studium abgeschlossen. Ich arbeite als Online-Redakteurin, bin quasi mitten im Leben und habe jetzt einfach nur quasi mein Päckchen aus der Kinderrheumatologie in die Erwachsenenrheumatologie getragen, aber für mich ist das Rheuma jetzt nicht irgendwie, also mein Rheuma lebt mit mir, aber ich lebe nicht, also ich nehme das einfach so mit, das ist ein Päckchen, was ich mitnehme, aber ich glaube, ich habe über die Jahre und ich habe jetzt gerade eben festgestellt, verdammt, das sind schon über 10 Jahre, die ich diese Diagnose habe. Ja, man lernt damit umzugehen und man lernt damit einfach sein Leben da mit zu planen, da drumherum zu planen und ich glaube, es gelingt mir ganz gut.
Das ist vielleicht noch eine Frage an Rebecca. Wie beneficial, also wie gut ist es denn, eine solche Diagnose möglichst früh gestellen zu können oder gestellt zu haben für das Kind auf lange Sicht?
Das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Je früher wir das Rheuma behandeln, also je früher wir das entzündliche Rheuma behandeln, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Folgeschäden durch die Erkrankung entstehen. Das können einmal Folgeschäden sein in Form von kaputten Gelenke beispielsweise oder dass es zum Befall der inneren Organe kommt, wenn die Entzündung eine längere Zeit unkontrolliert darum wirken kann. Und dementsprechend ist ganz wichtig, dass wir frühzeitig eben die richtige Diagnose stellen, um eine gute antirheumatische Therapie dann einzuleiten. Wir haben mittlerweile sehr viele Therapieoptionen zur Auswahl, auch Medikamente, die eben bei den Kindern zugelassen sind, die wir seit Jahren, Jahrzehnten einsetzen, sodass wir da wirklich eine große Möglichkeit, große Auswahl haben, die Erkrankung zum Stoppen zu bringen. Wir sind leider noch nicht so weit, da sind wir bei allen Autoimmunerkrankungen leider noch nicht so weit, die Erkrankung zu heilen, das heißt den Ursprung zu beseitigen. Aber wir sind so weit, die Erkrankung zum Stillstand zu bringen. Und dieser Begriff nennt sich Remission. Also die Person sollte in Remission kommen. Das ist unser oberstes Ziel, mithilfe der Rheumamedikamente die Erkrankung zum Stillstand, also in Remission zu bringen. Da muss man sich auch vor Augen halten. Oft hat man ja Angst, wenn man dann Rheumamedikamente hört, dass man dann Medikamente einsetzt, die sich aufs Immunsystem auswirken und hat dann Angst vor den Nebenwirkungen, die die Medikamente haben könnte. Vor allen Dingen, weil man ja laut oder dank Dr. Google auch schnell Worst Cases dann sieht, was alles passieren kann, wenn man Rheumamedikamente nimmt. Aber viel wichtiger ist, sich vor Augen zu halten, was passieren kann, wenn man das Rheuma nicht behandelt. Und dann hat man ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beispielsweise für Herzinfarkte, später für Schlaganfälle, aber auch für andere Erkrankungen, die eben auftreten können, wenn man das Rheuma mit Hilfe von Rheumamedikamenten nicht ausreichend therapiert. Und ich sage immer den Patientinnen und Patienten, sie wollen gar nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn wir sie nicht optimal einstellen, weil wir eben die Möglichkeiten haben. Deswegen, Dr. Google ist ja gut, dass die Patienten in Selbstrecherche sich da auch informieren. Das sage ich auch immer. Sie müssen Expertinnen und Experten ihrer Erkrankung sein, weil das sind oft seltene Erkrankungen. Und je besser der Patient informiert ist, desto besser ist er auch gewappnet, wenn er bei anderen Ärzten vorstellig wird. Aber man muss Ängste in gemeinsamer Absprache, in Aufklärung beseitigen, damit eben die Anbindung an die Medikamente gut erfolgt und die Patienten das auf guten Gewissens dann umsetzen.
Das ist ein guter Punkt. Du bist nämlich eben gerade auf eine Sache gekommen, die ich die Britta unbedingt fragen wollte, nämlich der Übergang von der Kinderrheumatologie zur Erwachsenenrheumatologie, die ja dann plötzlich ganz anders funktioniert. Plötzlich muss man sich vorher informiert haben. Und ich weiß von dir, Britta, das hast du mir nämlich schon einmal erzählt, dass das ein wichtiger, interessanter Schritt gewesen ist für dich. Würdest du noch mal erzählen, warum?
Genau, also dieser Prozess des Wechsels von der Kinderrheumatologie in die Erwachsenenrheumatologie, der wird auch Transition genannt, also dieser Wechsel einfach. Und das ist irgendwie schon ein bisschen eine heikle Phase. Also wir haben da mit der Deutschen Rheumaliga auch mit den sogenannten Transition Peers angesetzt, weil wir da einfach junge Menschen in diesem Prozess begleiten möchten. Warum braucht man da Begleitung? Naja, die Kinderrheumatologie, die ist ganz, ganz anders als die Erwachsenenrheumatologie. Die Kinderrheumatologie, die ist so ein bisschen, ja, die ist noch sehr armes, krankes Kind. Da wird sehr viel, die kann viel, sagen wir mal, großflächiger schauen. Was hat das gerade für Auswirkungen auf dich? Was hat das, was macht das mit deiner Schule? Was macht das mit deiner Freizeit? Was macht das mit deiner Familie? Da ist mehr Zeit da. Da ist mehr Zeit, generalistischer zu gucken. Wenn ich überlege, wenn ich früher beim Kinderrheumatologen war, musste ich mich auf eine Liege legen und der hat jedes Gelenk einmal durchbewegt und hat geschaut, wo könnte denn, auch wenn ich da noch gar keine Schmerzen angesehen habe, irgendeine Entzündung schon mal irgendwie anfangen, schon mal irgendwo und was im Argen sein. So. In der Erwachsenenrheumatologie ist dafür halt viel, viel weniger Zeit. Das heißt, wenn ich zum Erwachsenenrheumatologen gehe, dann schreibe ich mir vorher eine Liste. Da habe ich 5 Punkte drauf und diese 5 Punkte sind die wichtigsten Punkte, die ich jetzt einmal in Anführungszeichen abarbeiten muss. Das heißt, ich muss vorbereitet zu einem Arzttermin gehen und viel mehr von mir proaktiv aus einfordern. Also sagen, ich habe dieses Problem, ich habe jenes Problem, ich brauche das Rezept. Also ich werde nicht mehr gefragt, brauchen Sie noch das, 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 sondern ich muss sagen, ich bräuchte noch mal das, ich muss selber Impulse geben. Und das ist etwas, was muss man lernen. Sonst sitzt man nämlich beim ersten Erwachsenen-Rheumatologen-Besuch da mit ganz großen Augen. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele tolle Ärzte, die einen dann natürlich auch auffangen und da Verständnis für haben. Aber es ist einfach anders. Und es gibt halt viele Jugendliche, die dann da wirklich in eine Schockstarre kommen und viel zu viele Therapieabbrüche tatsächlich auch in diesem Alter, weil dieser Wechsel, der ist ja auch noch in einem Alter, wenn man 18 ist, darf man nicht mehr zum Kinderarzt, manchmal darf man noch mal ein bisschen länger zum Kinderrheumatologen.
Ich durfte noch ein bisschen 20. länger. Aber ich habe mich auch sehr angestellt.
Bis 20, ja. Aber ja, das ist aber auch eine Phase, in der will man sowieso nichts mit dem Rheuma zu tun haben, ne? Und wenn du dann irgendwie noch irgendwie, sagen wir mal, so einen Wechsel hast mit Arzt, das ist irgendwie alles stressig, dann hast du gar keinen Bock auf gar nichts mehr, gehst im West Coast gar nicht mehr hin. Und deswegen muss man darauf vorbereitet werden, dass das einfach anders ist.
Diese Transition Peers, wie finde ich die denn? Und was machen die mit mir? Also wie helfen die mir?
Es gibt eine ganz tolle Seite, meinrheuma-wird-erwachsen.de. Da gibt es erst einmal ganz viele Erfahrungsberichte von verschiedenen jungen Menschen mit Rheuma, die diese Transition schon durchgemacht haben. Da gibt es Fragen, da gibt es Artikel und tatsächlich gibt es da auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen, wo ich einfach sagen kann, hey, ich habe voll die individuelle Frage, ich spreche diese Person jetzt mal an. Und das müssen nicht nur Fragen spezifisch zum Thema Wechsel Kinderrheumatologe, Erwachsenenrheumatologe sein, sondern alles so Fragen, die einen in dieser Lebensphase beschäftigen. So, man ist ja in der Zeit zum Beispiel auch mit der Schule fertig. Was muss ich da vielleicht beachten, wenn ich mir eine Ausbildung suche, ein Studium? Hey, ich habe Bock, nach dem Abi ein Jahr ins Ausland zu gehen. Wie mache ich das mit den Medikamenten, die gekühlt werden müssen? Das sind alles junge Leute, die genau vor diesen Fragen standen, die aber gelöst haben und die dir als jungen Patienten dich quasi ein bisschen an die Hand nehmen können und sagen, hey, so habe ich das gemacht und du schaffst das auch.
Also ich hätte meine Therapie schon vor den gekühlten Medikamenten abgebrochen. Einfach nur, weil ich an so viel hätte denken müssen. Und das mit 18. Aber über diese Therapieabbrüche müssen wir sprechen, weil was würde das denn bedeuten? Hast du irgendwann mal daran gedacht, deine Therapie abzubrechen? Weil,
glücklicherweise nicht. Obwohl, ich muss auch sagen, ich bin das erste Mal, als ich vom Kinderrheumatologen zum Erwachsenenrheumatologen gewechselt bin, das erste Mal habe ich beim ersten Termin meine Mutter mitgenommen. Das hatte ich in der Kinderrheumatologie meistens auch. Und dann hat dieser Arzt eine Frage gestellt und ich habe nur meine Mutter angeguckt und habe erwartet, dass meine Mutter antwortet. Und der sagte nur ganz forsch, ja, Sie sind hier nicht die Patientin, die Patientin muss hier selber sprechen. Und ich saß da und war so, okay, so, ja. Und da denkst du dir dann schon so, boah, habe ich da noch Bock hinzugehen? So, also ich glaube, es gibt keinen, der mal nicht, also wer hat Bock auf diese Erkrankung, ne? Jetzt mal ganz blöd gesagt.
Ja, aber klar.
Man macht ja schon die Erfahrung, also ich persönlich, dass es mir natürlich mit Therapie besser geht.
Also, du wärst nie auf die Idee gekommen, die Therapie auch abzubrechen. Was passiert denn, Rebecca, wenn man so eine Therapie abbricht? Was bedeutet das denn für das eigene, für die eigene rheumatische Erkrankung?
Also man muss erst mal sagen, Britta ist natürlich die Vorbildpatientin. Also ich wäre froh, wenn
Oh.
die Hälfte meiner Patienten so diszipliniert wäre. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt gehabt, nicht alle Konzepte, die wir da empfehlen und die wir uns da hinterm Schreibtisch überlegen, sind immer mit dem Leben vereinbar. Und Britta, du hattest es ja eben schon gesagt gehabt, wenn man mal reist, ne, nicht nur die Frage, wie man das kühlt, sondern ob man daran denkt, genug Spritzen für den Zeitraum, wo man verreist ist, mitzunehmen, ne? Das allein schon zu kommunizieren. Ja, da mangelt es auch an der einen oder anderen Stelle. Und ein Punkt, den du noch schon auch gerade eben wirklich schön dargelegt hattest, ne, mit dem ersten Arztkontakt in der Erwachsenenrheumatologie, ne, dass er dann auch eine Antwort von dir erwartet hat und nicht von deiner Mutter. Und du warst es gewohnt, dass ihr so gesehen im Team fungiert. Ne, das sind auch wieder Erfahrungen, die man macht. Und ich sage immer den Patientinnen und Patienten, wenn sie von Erfahrungen berichten, die jetzt nicht für sie in erster Linie positiv verlaufen sind in der medizinischen Versorgung, dass wir alles Menschen sind. Also es kann ja auch sein, dass der Gegenüber mal einen schlechten Tag hatte. Nicht, dass ich das entschuldigen möchte, überhaupt nicht. Aber wir haben einen großen Mangel an Rheumatologen und Rheumatologen. Und ich bin mir sicher, dass eigentlich alle ärztliche Kolleginnen und Kollegen in meinem Umfeld, mit denen ich mal was zu tun hatte, dass sie wirklich sehr gerne ihren Job machen und auch wirklich im Sinne des Patienten handeln. Und dass es mal einfach sein kann, dass irgendein Tag blöd gelaufen ist und dass man sich gar nicht viel dabei denkt bei diesem Satz, Britta, den du eben gehört hattest an dem
Natürlich.
Tag. Aber dass der dann bei dir anders ankommt, als der Satz dann eben von dem Arzt in dem Moment gemeint worden ist. Und deswegen müssen wir immer ein bisschen, finde ich, gnädig zueinander sein, weil wir alles Menschen sind und im Endeffekt geht es darum, dass wir die bestmögliche Lösung oder die bestmögliche Therapie für die Betroffenen herausfinden. Den Punkt, den du angesprochen hast, Milka, mit der Therapiepause. Also es gibt. Also es ist gar nicht so selten, dass Patienten einfach vergessen, ihre Medikamente zu nehmen oder denen geht es so gut, ne, und dann denken sie sich, okay, mein Rheuma ist jetzt in Anführungsstrichen geheilt, ich kann mal eine Pause machen. Und leider kann das ordentlich schief gehen. Das kann einmal darin ja, abgleiten, dass die Betroffenen dann einen richtigen Rheumaschub kriegen, wirklich schwerst betroffen sind, nicht mehr laufen können, nicht mehr sich bewegen können. Und dann sich notfallmäßig melden, weil das Rheuma höchst aktiv jetzt wieder geworden ist. Das führt dazu, dass wir beispielsweise dann hohe Dosen Cortison einsetzen müssen, um wieder diesen Schub einzufangen, was wieder mit Nebenwirkungen behaftet sein kann. Das kann aber auch darin münden, dass wir das Rheuma längere Zeit nicht gut unter Kontrolle kriegen, weil das Immunsystem so aus der Waage geraten ist, dass wir dann eben verschiedene Konzepte anwenden müssen, um das Rheuma wieder einzufangen. Und man muss sich dann auch noch mal vor Augen halten, wenn das Rheuma so aktiv ist, dann zeigt das ja auch, dass das Immunsystem in dieser Situation nicht gut arbeitet oder nicht ordentlich arbeitet, weil es sich so massiv gegen sich selbst richtet. Und dementsprechend kann es dann auch sein, dass man in dieser Phase vermehrt infektanfällig ist, weil das Immunsystem eben schon mit irgendeinem anderen Trigger überfordert ist. Und wenn dann noch Erreger in den Körper reinkommen, kann es einfach sein, dass dieser Infekt schwerwiegender verlaufen kann oder auch längere Zeit dann verbleibt. Das heißt, wir müssen uns immer vor Augen halten, natürlich, der Mensch ist Mensch und ich vergesse auch manchmal meine Schilddrüsentabletten. Das sage ich den Patienten auch offen so, nicht damit ich denen darlegen möchte, wie unfähig ich bin, sondern einfach darzulegen, wir sind Menschen, das kann passieren, ja, und auch, man kann auch mal eine Tablette, eine Rheumatablette vergessen. Manche Spritzen beispielsweise müssen nur einmal im Monat gespritzt werden. Da ist es noch mal naheliegender, dass man vielleicht nach einem Monat nicht mehr ganz auf dem Schirm hat, dass es jetzt wieder der Spritzentag ist. Und da müssen wir gnädig zueinander sein und auch Verständnis den Patienten gegenüber aufbringen und dann irgendwie Wege finden, die diese Therapiepausen reduzieren bzw. vermeiden. Und da sind total hilfreich beispielsweise Apps oder Erinnerungen im Handy, ne, dass dann das Handy einmal im Monat klingelt, jetzt ist dein Spritzentag oder irgendeine Erinnerung im Kalender, ne, im schriftlichen Kalender, dass man immer wieder das vor Augen hält, wann ist der Tag, wo ich dann meine Tabletten einnehmen muss oder meine Medikamente einnehmen muss und wie habe ich das dann handzuhaben, um eben so einen Rheumaschub zu vermeiden.
Und das genau ist auch mein Lifesaver, muss ich wirklich sagen. Also du sagst, ich bin eine vorbildliche Patientin, aber ohne meine Kalender-App wäre ich da auch vollkommen aufgeschmissen, weil ich das auch tatsächlich regelmäßig vergessen würde. Einfach aus dem Grund, Naja, ich sag mal, wenn man ja optimal eingestellt ist, dann möchte man ja vielleicht auch gar nicht, wenn man jetzt nicht jeden Tag ein Medikament nehmen muss, nicht jeden Tag darüber nachdenken. Weil wenn es mir ja wirklich gut geht, ist ja jeder Tag gut, an dem ich nicht denken muss, oh, ich habe ja blödes Rheuma, ach, heute tut mir das und das weh. Und deswegen, das ist auch echt einer meiner absoluten Tipps, sich das auch aufzuschreiben für gute Phasen.
Ganz in Ihrer Nähe, persönlich, vielfältig und bundesweit verfügbar. Die Verbände der Rheuma-Liga bieten Betroffenen eine Vielzahl von Angeboten. Besuchen Sie unsere Bewegungsangebote, Gesprächsgruppen, Fachvorträge, Seminare und vieles mehr. Interesse? Rufen Sie gerne an bei unserer kostenfreien Info-Hotline 0800 600 25 25.
Wenn ich mir allerdings Rheuma angucke und die sozialen Medien beobachte, dann sehe ich etwas, was ich persönlich ganz eigenartig finde und nicht weiß, wie ich das einschätzen soll, aus meiner Warte als Laie im Prinzip. Und zwar eine Sache, dass viele Menschen, gerade viele junge Menschen, die eben auf Social Media sind, dieses Rheuma behandeln mit ihrer Ernährung. Also da geht es gar nicht so sehr um Medikamente, sondern eher um what I eat in a day. Und persönlich muss ich immer sagen, okay, ich finde das extrem, also mir ist das extrem suspekt, aber ich würde gerne mal hören von dir, Rebecca, was du dazu sagst.
Das ist ein ganz wunder Punkt, den du ansprichst, Milka, der mir auch sehr stark zu bedenken gibt, weil sich eben die jungen Leute eben auch auf Social Media informieren und es wichtig ist, dass eben hier richtige Informationen dann auch vermittelt werden. Da leistet ja die Rheuma-Liga auch wirklich hervorragende Arbeit, fundiertes Wissen weiterzugeben. Aber es sind viele Accounts unterwegs, die eben suggerieren, dass sie mithilfe von Ernährung, Yoga, also Yoga heilt ja auch irgendwie alles, ihr Rheuma heilen konnten. Und was die jeweiligen Accounts aber da verheimlichen, ist, dass sie oft eine Form vom Rheuma hatten, beziehungsweise eine Form in der Regel von einer kinderrheumatologischen Erkrankung, die eben auch ausbrennen kann, sodass man dann beispielsweise nach einer Phase, wenn man dann Rheumamedikamente hatte, wo dann das Rheuma selbst zum Stillstand kommt, ohne dass man Medikamente braucht. Das hat nichts vordergründig mit der Ernährung zu tun oder mit Lifestyle oder Yoga, sondern das sind Verläufe dieser Erkrankungen, die auftreten können. Und das verheimlichen diese Accounts leider. Natürlich hat gesunde Ernährung ganz starke Auswirkungen auf unseren Körper und wir lernen immer mehr dazu, dass die Darmbakterien auch entzündlich in verschiedener Art und Weise fördern oder reduzieren können. Aber wir sind da weit weg, das mit Kapseln oder sonstiges zu behandeln. Deswegen ist mein Appell immer an meine Patientinnen und Patienten, Finger weg von irgendwelchen Social-Media-Accounts, die Kapseln verkaufen oder wo man dann mithilfe von Rabattcodes vergünstigt Kapseln bekommt. Wenn das so einfach gewesen wäre, dann hätten wir alle diese Kapseln im Einsatz. Und es geht nicht darum, in Anführungsstrichen die Pharma-Lobby zu stärken, sondern es geht darum, die Betroffenen bestmöglich zu behandeln. Und gesunde Ernährung, ja, die gehört dazu. Wir lernen auch immer mehr, welche Ernährungsformen förderlich sind, welche nicht. Es gibt aber keine Ernährungsart, die hundertprozentig dazu dient, das Rheuma zu heilen. Also weder vegan mit Yoga noch in welcher Kombination mit Kapseln, sondern es geht darum, eine gesunde Lebensführung zu führen und mithilfe von den Rheumamedikamenten eben das Rheuma zum Stillstand zu bringen.
Dankeschön. Und wenn ich mir so Social-Media-Accounts angucke, dann sehe ich auch immer wieder Britta, die für die Rheuma-Liga als Influencerin unterwegs ist. Und Rheuma ist jünger, als du denkst. Die, wie nennt man das dann eigentlich? Kampagne.
Das ist mein Lebensmotto.
Ja, okay. So. Obwohl, du wirst nicht immer jung bleiben. Aber du wirst auf jeden Fall dafür
ja.
gestanden sein. Und das ist super, weil du damit auch echt ein Beispiel bist für Leute, die wirklich, wirklich im Alltag ein Problem haben mit ihrer rheumatischen Erkrankung. Und ich glaube, dass das gerade für solche Menschen persönlich wie ein Schlag ins Gesicht sein muss, wenn jemand daherkommt und sagt, okay, guck mal, heute Morgen habe ich wieder Avocado mit Ei oder keine Ahnung was gegessen. Und dadurch irgendwie meint, ne, also wenn solche Geschichten daherkommen, dann glaube ich, ist das extrem frustrierend. Und du lebst aber genau das andere und klärst auf und zwar fundiert. Und bringst auch Menschen mit Rheuma zusammen, junge Menschen. Und das finde ich super. Ist allerdings auch ein echter Vollzeitjob, den du ehrenamtlich neben deinem Job machst. Richtig?
Genau. Also erstmal vielen Dank. Ich werde hier schon ganz rot. Wenn das wirklich so ist, dass ich da draußen irgendwie Leuten ein bisschen Inspiration oder ja, Vorbild ist so ein großes Wort geben kann, aber einfach so ein bisschen zeigen kann, ja, wie man gut irgendwie mit der eigenen rheumatischen Erkrankung oder auch manchmal auch nicht gut leben kann, weil das finde ich immer so wichtig zu zeigen, so, es ist halt nicht jeder Tag gut, aber man muss einfach einen Umgang für sich selber finden. Und da finde ich immer dieses Generalistische, was du gerade meintest, auch nicht generalistisch, wenn du meintest gerade zum Beispiel, wenn Leute auf Social Media sagen, ich esse hier mein Avocado-Brot mit Ei und damit heile ich mein Rheuma und mit meiner Ernährung. Und ich denke mir immer, ja, du musst für dich selber deinen Weg finden, aber es gibt halt nicht diesen einen Weg. Und also ich merke auch selber, dass mir bestimmte Dinge im Alltag gut tun. Und ich habe durch mein Engagement in der Deutschen Rheumaliga ja auch viel Kontakt zu anderen Rheumatikern, die sagen, bei mir ist es das absolute Gegenteil. Also manche sagen irgendwie, ich esse keine Eier und damit geht es mir gut. Andere sagen, ich esse kein Fleisch. Also daran sieht man ja auch schon so, also das kann ja gar nicht funktionieren, dass ich jetzt sage, ich mache immer Yoga und habe damit mein Rheuma geheilt, weil diese Erkrankungen ja so total individuell sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu zeigen.
Was bedeutet denn dieses Ehrenamt für dich? Was ja wirklich, und ich möchte gleich noch einmal auf deinen Job eingehen, auf deinen eigentlichen, aber dieses Ehrenamt, was ja schon noch einmal eine richtige zusätzliche Belastung in Anführungsstrichen sein müsste, es aber vielleicht auch gar nicht ist. Ich weiß es gar nicht. Also,
Nee,
ja.
ist es nicht, weil also mein persönlicher Weg, und das muss ja jetzt auch wieder nicht der Weg für alle sein, ist ein unheimlich offener Umgang mit meiner Erkrankung. Ich glaube, das hat damals schon so in meiner Jugendzeit gestartet, dass ich relativ schnell, also ich habe meine Rheumadiagnose bekommen, war dann auch eine längere Zeit nicht in der Schule, weil ich in der Klinik war, bis ich die Diagnose hatte, bis ich eingestellt war. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt kommen halt Fragen. So, warum warst du nicht da? Was hast du? Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn ich einfach mit offenen Karten spiele. Und ich habe da für mich persönlich glücklicherweise eine sehr gute Erfahrung mitgemacht. Ich weiß, dass es bei vielen anderen leider anders läuft, aber ich bin da häufig auf eher, sag ich mal, positive Reaktionen gestoßen. Und das wiederum hat mich unheimlich bestärkt, offen mit meiner Erkrankung umzugehen. Und habe dann zusätzlich irgendwann gemerkt, naja, irgendwie, du müsstest dich nochmal irgendwie mehr mit anderen Leuten austauschen. Und bin dann über einen Facebook-Post zum Aufruf, wir suchen Transition Peers von der Deutschen Rheumaliga, tatsächlich darauf aufmerksam geworden und gedacht, komm, das probierst du jetzt einfach mal aus. Und bin dann zu so einem Treffen gegangen und bin dann tatsächlich Transition Peer geworden. Und wie das beim Ehrenamt so ist, irgendwie rutscht man da immer weiter rein, aber es ist halt irgendwie für mich was unheimlich Tolles, weil ich zum einen mich selber austauschen kann mit anderen Betroffenen, die das Gleiche erlebt haben, die das Gleiche durchgemacht haben, die einen einfach verstehen. Und auf der anderen Seite aber ja auch merke, es gibt mir unheimlich viel da so offen drüber. Ich bin einfach ein Mensch, ich bin halt auch beruflich ein sehr kommunikativer Mensch und ich kann auch anderen Leuten irgendwie was mitgeben, indem ich so offen über meinen Rheuma kommuniziere. Und das wiederum bestärkt mich dann wieder und gibt mir auch eine persönlich eine gute Einstellung zu meiner Erkrankung. Das ist nicht so was Blödes, was ich mitschleppe, sondern irgendwie hat das auch so einen positiven Anteil in meinem Leben irgendwo.
Meinst du, dass es dir auch beruflich in deiner Karriere, in deiner persönlichen Laufbahn etwas bringt, dich ehrenamtlich zu engagieren?
Ich glaube halt nicht, dass es jemals schaden wird, wenn man sich ehrenamtlich irgendwo engagiert. Bei mir ist es jetzt ja tatsächlich so, dass ich arbeite ja auch kommunikativ, also ich bin Online-Redakteurin, ich hab Marketing studiert. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch, sage ich mal, ehrenamtlich nebenher was mit dem Thema Social Media mache, das bringt mir natürlich auch was, aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptgrund, warum ich das mache, sondern einfach, es macht mir Spaß und der Vorteil ist einfach, ich bringe da einfach noch ein bisschen fachliche Perspektive mit.
Ich habe von dir heute genug gehört, aber wir haben noch ein kleines Gimmick in diesem, ja, in diesem Format. Und das ist, dass ich dir quasi affirmativ ein paar Sätze zuwerfe und du bringst sie zu Ende. Bist du bereit für so etwas?
Ich bin bereit.
Als ich zum ersten Mal die Diagnose Rheuma erhielt, dachte ich,
Das haben doch nur alte Leute und ich wurde sehr schnell eines Besseren belehrt und möchte das nach außen tragen.
das Alltagsritual, das mir am meisten hilft, ist,
Tatsächlich, mir morgens viel Zeit zu lassen. Durch meine rheumatische Erkrankung habe ich morgens häufig zum Beispiel Probleme mit Morgensteifigkeit mit meinen Händen und das hilft mir unheimlich, wenn ich meinen Tag nicht so takte, dass ich direkt nach dem Aufstehen nach 10 Minuten aus dem Haus sein muss, weil das ist nicht möglich.
oh, das kenne ich auch. Eine Aktivität, die ich trotz Rheuma nicht aufgeben möchte, ist.
Ich glaube, es ist nicht eine Aktivität, es ist einfach die Freiheit, mir beizubehalten, dass ich das machen kann, worauf ich Lust habe oder zumindest ausprobieren kann.
Wenn ich Schmerzen habe, dann versuche ich immer zuerst.
Ein bisschen zu schauen, was habe ich so in meiner kleinen Toolbox? Ich habe so ein ganzes Arsenal an Dingen, mit denen ich quasi ausprobieren kann, was tut mir gut. Ich versuche immer rauszufinden, was tut mir gut, was brauche ich gerade und was kann ich so von meinen Tools, die ich so aus 10 Jahren Rheuma-Patientin mitgebracht habe, zu nutzen.
Ich wünschte, mehr Menschen würden verstehen, dass
Dass unsichtbare Erkrankungen deutlich mehr Menschen betreffen, als die meisten Menschen da draußen wahrscheinlich denken und dafür einfach mehr Verständnis zeigen.
am meisten freue ich mich, wenn ich an einem Tag
Am meisten freue ich mich, wenn ich an einem Tag manchmal auch einfach nicht über das Rheuma nachdenken muss, weil dann das ist super. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Rebecca, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn wir jetzt über junges Rheuma gesprochen haben, was würdest du abschließend quasi zu dieser Sendung jungen Menschen mitgeben wollen, wenn sie quasi zu dir kommen oder wenn sie sich an dich wenden mit einer Frage zu jungem Rheuma?
In erster Linie hat es Britta schon gesagt gehabt, also ihr seid nicht allein. Es gibt andere Betroffene, die leider das Gleiche durchmachen. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam, sowohl die Rheumatologin als auch die Betroffenen gemeinsam. Das heißt, ein gutes Vertrauensverhältnis ist A und O. Es wird Phasen geben, wo das Rheuma kaum zu spüren ist. Das ist unser Ziel. Aber es wird auch Phasen geben, wo die Tage eben etwas schwieriger sind, wo die Gelenke an manchen Tagen auch nicht ganz rund laufen. Und dementsprechend ist das wichtig, dass wir gnädig zueinander sind. Und ich denke, dass wir für jeden Lebensabschnitt eine Lösung finden, um trotz Rheuma oder mit Rheuma die verschiedenen Phasen des Lebens auch optimal zu durchlaufen. Das kann anfangen von der Pubertät bis ins Erwachsenenalter, gefolgt von beispielsweise Familienplanung, aber dann auch der Übergang ins höhere Lebensalter. Wir sind an Ihrer Seite, wir sind an eurer Seite und gemeinsam können wir das Beste aus dieser Erkrankung für Sie und für uns rausholen.
Das Beste kommt natürlich wie immer zum Schluss. Und von der ganzen Information, die wir heute gehört haben, möchten wir natürlich auch noch etwas rausnehmen für uns in unser Leben. Und weil wir jetzt mit der großartigen Britta sprechen und die so viel Erfahrung einfach auch schon gesammelt hat, nicht nur mit ihrem eigenen Rheuma, sondern auch mit dem anderer Menschen, mit denen sie sich hat austauschen können, kommt jetzt von ihr der Lifehack, den sie uns gerne mitgeben würde. Hoffentlich.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, mein Lifehack, um gut mit Rheuma leben zu können, ist sich selber, und ich habe es gerade eben schon so ein bisschen gesagt, sich so eine kleine Toolbox an die Seite zu legen und zu schauen, was gibt es denn für Dinge, die tun mir gut. Also, wenn ich bestimmte Symptome habe, wenn ich Schmerzen irgendwo habe, dass ich, wenn ich in der Situation bin und mein Knie tut gerade weh, dass ich einfach ganz schnell irgendwas zu Hause habe, mit dem ich intervenieren kann, wo ich sagen kann, okay, ich weiß, mir tut zum Beispiel Kälte immer gut und deswegen habe ich immer Kühlpacks im Tiefkühlschrank. Oder ich habe beispielsweise ein Tensgerät, das tut mir immer gut. Das hat auch immer einen vollen Akku, dass ich wirklich in der akuten Situation irgendwas da habe, was mir in der Situation einfach gerade mal ein bisschen Linderung verschafft. Und da auch nicht erst noch lang googeln muss, sondern tatsächlich, und das kann ich jetzt so einfach nach 10 Jahren Rheuma sagen, weiß ich einfach mittlerweile so ein paar Dinge, die tun mir gut. Und ich weiß auch, bei bestimmten Rückenschmerzen tut mir Wärme gut und bei Knieschmerzen tut mir Kälte gut. Und das ist etwas, was man lernt und was man sich, glaube ich, gut beibehalten sollte.
Würdest du sagen, Rheuma war eine extra große Einladung deines Lebens an dich, dich besser kennenzulernen?
Ganz bestimmt, weil ich glaube, zumindest den eigenen Körper kennenzulernen. Weil dir bleibt gar nichts anderes übrig. Du musst viel, viel mehr, glaube ich, auf deinen Körper hören und viel, viel mehr auf deinen Körper reagieren, als eine Person, die vielleicht keine chronische Erkrankung hat. Und gleichzeitig, glaube ich, also mir persönlich, das hat, glaube ich, mich und meine Persönlichkeit schon irgendwie geformt. Ich meine, ich bin damit groß geworden. Ich habe das in meiner Jugend bekommen und habe gelernt, damit groß zu werden, bin mit dem Rheuma groß geworden. Ich glaube, das hat mich schon in jeglicher Hinsicht irgendwie geprägt, ja.
Ich glaube auch nicht nur, dass du körperlich groß geworden bist, sondern halt auch einfach im übertragenen Sinne bist du eine ganz große Birte. Danke, danke, dass wir heute
Doch.
mit dir sprechen konnten. Ja, du darfst jetzt rot werden. Die Rheuma-Liga ist grün. Die Rheuma-Liga hört Ihnen auch zu, wenn Sie oder wenn du Beschwerden hast, wenn du irgendetwas hast mit Probleme mit deiner rheumatischen Erkrankung, ist die Rheumaliga für dich da, damit du einfach nicht alleine durch diese Zeit gehen musst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, noch einmal das gesagt zu haben. Ich möchte auch gerne noch einmal erwähnt haben, dass wir heute hier in der AG München sitzen. AG steht für Arbeitsgruppe. Die haben Räumlichkeiten in München uns zur Verfügung gestellt, damit wir heute hier den Podcast aufnehmen können. Das ist sehr, sehr nett. Dafür sind sie extra irgendwo anders hingegangen, damit sie sich dort treffen, anstatt hier. Das finde ich total super und total nett und wollte mich einmal persönlich auch noch einmal ganz, ganz doll bedanken. Ganz doll bedanken möchte ich mich auch noch bei der Rebecca, die ich das nächste Mal wieder hören werde. Und da freue ich mich sehr drauf. Da werden wir nämlich zusammen mit der Grandfluencerin Christiane sprechen, Rebecca.
Ja, ich freue mich auch ganz arg. Und Milka, es ist mir eine große Ehre, jetzt schon ein paar Jahre dich immer wieder mit der Rheumatologie bzw. mit der Rheumaliga in Verbindung zu bringen. Und ich finde es schön, dass wir hier gemeinsam Aufklärungsarbeit leisten.
Du wirst mich so schnell auch nicht los.
Ha! Habe ich auch gar nicht vor.
Okay, ihr hingegen jetzt schon, denn diese Podcast-Folge, die neigt sich dem Ende zu. Ich freue mich sehr, dass ihr das bis hierhin geschafft habt, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr von dieser Podcast-Folge ganz viel mitnehmen konntet. Und schreibt uns, meldet euch bei uns und sagt uns, welche Fragen ihr zum Beispiel habt zum Thema Rheuma, welche Fragen ihr wollt, dass wir sie stellen. Wo sollen wir noch besser hinhören oder was haben wir vielleicht überhört? Das sind alles so Sachen, die würden uns freuen als euer Feedback an euch. Auch wenn wir alles gehört haben und ihr einfach nur gesagt habt, ey, das war jetzt spitze. Das sind natürlich auch so Mails, die freuen uns extrem. In diesem Sinne, Milka und Doc Hasseli hören zu, neigt sich dem Ende zu, geht zu Ende an dieser Stelle. Und wir hören uns das nächste Mal mit Grandfluencerin Christiane.
Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtet, hört euch unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiert euch auf rheuma-liga.de. Wenn euch Milka und Doc Hasseli hören zu gefallen hat, freuen wir uns über eure Sternebewertung.